gegangen, warum wir Sachen erleben, wo wir müssen leiden, wo wir zu Opfer werden, wo wir eigentlich nichts dafür können, wo die Wege anders sind, als wir gedacht haben. Und das Opfersein ist etwas, das mich in letzter Zeit ziemlich stark beschäftigt hat. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein bisschen über das nachdenken. Ich habe mir zuerst mal die Frage gestellt, wann geht es mir eigentlich gut? Wann kann ich sagen, mir geht es gut? Das ist dann, wenn alles rund läuft, wenn im Geschäft alles super läuft, ich Erfolg habe, gerade ein Lob bekommen habe von meinem Chef, wenn die Sonne scheint, alle in der Familie nett und freundlich sind zu mir, wenn niemand krank ist, wenn ich mit allen gut auskomme, dann geht es mir gut. Und dann bin ich doch auch dankbar. Und dann fällt mir auch das Bett leicht. Dann danke ich vielleicht Gott für all das Gute, das ich gerade erlebe in meinem Leben. Aber wenn ich ehrlich bin, ja, manchmal ist es gleich auch nicht. Weil es wird so schnell selbstverständlich. Es ist einfach gut. Wenn meine Lebensqualität stimmt, dann bin ich dankbar. Und oft gehen auch meine Gebete in diese Richtung. Gott, räum bitte das aus dem Weg und das aus dem Weg, wo gerade nicht so toll ist. Könntest du mir auch ein bisschen Platz machen, dass ich da schön durchlaufen kann? Und wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, wie und für was ich eigentlich bete, dann muss ich ehrlicherweise gestehen, dass etwa 80-90% meiner Gebete drehen sich um mich und meine Familie. Und das ist ja eigentlich ziemlich egoistisch, oder? Das ist doch manchmal unsere Erwartung an Gott. Dass er unsere Bobolis lindert. Dass er uns eine gute Lebensqualität garantiert. Dass er sich darum kümmert und schaut, dass unser Leben möglichst reibungslos durchläuft. Und doch wissen wir alle, gibt es Momente in unserem Leben, wo es nicht so läuft, wie wir uns das würden wünschen. Wo die Welt nicht so aussieht, wie wir es gerne hätten. Wo es anders ist, als sollte sein, zumindest nach unserem Verständnis und unserem Ermessen. Da gibt es die kleinen Sachen, wie zum Beispiel, wir wollen als Familie eine Woche in die Ferien fahren und jetzt ist eins krank. Oder ich habe ganz einen tollen Ausflug geplant, wir wollen etwas machen und er schifft es den ganzen Tag. Oder dann gibt es die grösseren Sachen. Jemand wird schwer krank. Jemand sieht nur noch schwarz, sieht nicht mehr das Leben. Oder sogar, dass man flüchten muss aus seinem eigenen Land. Für uns Schweizer unvorstellbar, aber Realität für Millionen von Menschen auf dieser Welt. Das sind die Situationen anders, als wir sie uns wünschen würden, als wir sie uns vorstellen. Und uns ist wahrscheinlich nicht ums Jubeln und um Frohlocken zu Mut in so einer Situation. Vielleicht nicht einmal zum Betten. Auch nicht zum Gott loben. Aber das ist das Leben. Das ist die Realität. Gott hat uns nie eine hundertprozentige Lebensqualität versprochen. Er hat nie gesagt, wir müssen keine Sorgen haben und es gäbe keine Traurigkeit. Das sind die finsteren Täler, die im Psalm 23 erwähnt sind, wo wir auch kürzlich eine Predigtserie darüber gehört haben. Die gibt es und die gehören zum Leben. Das ist nicht einmal außergewöhnlich, sondern das ist eigentlich das Normale. Aber die Frage ist eigentlich, wie gehen wir, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Sehe ich mich als Opfer in dieser Situation? Als ein Armer, als einer, der muss leiden. Und hätte ich vielleicht gerne ein bisschen Mitleid vom einen oder anderen. Oder sehe ich mich in einer aktiven Rolle, wo es mir gelingt, die Situation trotz der widrigen Umstände zu beeinflussen und positiv zu prägen. Ich meine nicht, dass wir Fakten beeinflussen und verändern. Wenn es draussen schifft, dann schifft es. Und daran kann ich jetzt mal nichts ändern. Aber an meinem Denken über das, an meiner Herzenshaltung, an meiner Sicht auf die Situation, das kann ich beeinflussen. Und wenn jetzt halt das Wetter nicht so ist, dass ich das machen kann, was ich gedacht habe, dann kann ich mich aufraffen und überlegen, ja, was könnte man sonst, was gäbe es für andere Möglichkeiten? Ich entdecke oft, dass ich mich in meinem eigenen Leben als Opfer sehe. Und mit dem mache ich die Situation eigentlich noch schlimmer, als sie eigentlich schon ist. Ich rutsche in eine passive Rolle und werde handlungsunfähig. Und vor allem, ich kann dann eigentlich gar nicht mehr Gutes bewirken. Ich bin mit mir selber beschäftigt. Unsere Familie ist eines von unseren Kindern, ist hochsensibel. Und ich kann euch sagen, das ist manchmal echt mühsam. Unser Familienleben ist oft nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Ich würde Sachen gerne anders machen. Ein bisschen spontan sein, Leute einladen, auf Besuch gehen, Sachen unternehmen, unterwegs sein. Und das ist manchmal fast nicht möglich. Und ich merke, wenn ich in die Opferrolle hineingehe, ich bin der Arme. Wieso kann das nicht anders sein? Wieso ist das so bei uns? Warum ist es nicht wie bei Müllers und bei Meiers und bei Fritzlis, wo es so cool ist, die haben es so gut zusammen und bei uns nicht? Ich bin doch ein Arme. Gell? Ich bin das Opfer, der Arme, der Leidtragende. Aber mit dem ist niemandem geholfen in dieser Situation. Und die Frage ist, wie kann ich die Situation aktiv mitgestalten und prägen und zum Guten beeinflussen. Die Situation ist noch die gleiche. Für mein Kind ist es noch die gleiche Situation. Aber ich kann mir überlegen, was kann ich jetzt machen? Und das heisst auch vielleicht im Voraus planen, was wir am nächsten Wochenende machen. Mein Kind darauf vorbereiten. Oder ihm vielleicht auch mal sagen, hör, es ist okay, du kannst heute daheim bleiben. Und das heisst dann, ich übernehme Verantwortung für die Situation, in der ich drinstecke. Ich handle verantwortungsvoll. Und wir sollen Verantwortung übernehmen für unser eigenes Leben. Wir sind nicht einfach die Opfer von unseren Umständen. Und das gilt in jeder Lebenssituation. Ich werde mit euch ein paar Versen anschauen aus dem Schöpfungsbericht. Ganz am Anfang in der Bibel. Im 1. Mose 1, 16 bis 28. Wir lesen nicht all das. Aber ganz am Anfang sagt Gott, lasst uns den Mensch machen, ein Bild, das uns ähnlich ist und das soll herrschen über Fische und Vögel, bla 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 bla. Der Mensch soll herrschen. Und im 28 kommt es noch einmal. Er soll die Erde füllen und sich die Erde untertan machen und herrschen. Der Mensch soll herrschen über die Welt. Ein bisschen weiter, im 15. sagt Gott, er macht den Mensch und setzt ihn in den Garten Eden und sagt ihm, er soll ihn bebauen und bewahren. Er soll nicht aufs Bänkchen hocken und schauen, was passiert. Er soll ihn bebauen und bewahren. Und noch etwas weiter, im Vers 19, kommt das von den Tieren und Gott gibt dem Menschen den Auftrag, wie er sie nennt. Also er soll den Mensch, soll die Tiere benennen, ihnen Namen geben. Das ist nichts von Opfer der Umstände. Das ist eine aktive Rolle. In all diesen Versen kommt das zum Ausdruck, was Gott dem Menschen eigentlich zugedacht hat. Eine aktive Rolle einzunehmen, zu prägen, zu gestalten, zu schöpfen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist die Rolle, die Gott dem Menschen zugedacht hat. Aber wir sehen auch gerade am Anfang der Bibel, dass uns Menschen das nicht so leicht gefällt. Ich meine, das Geschichtli von Adam und Eva, das kennen wir alle, oder? Mit dem Apfel. Und was sagt der Adam, wo ihn Gott fragt, ob er von dem Baum gegessen hat? Er sagt nicht, ja, ich habe gegessen oder nein, ich habe nicht gegessen. Er sagt gerade sofort, die Frau, die ist schuld. Die Frau ist schuld. Liebe Männer, das ist ja nicht ein biblisches Prinzip, dass man immer der Frau die Schuld geben kann. Er sagt, die Frau ist die schuld. Er sagt nicht einmal, ja, ich habe vom Apfel gegessen. Er sagt, die Frau ist die schuld. Ich bin das Opfer, ich bin der Arme. Und dann geht er sogar noch weiter. Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Was sagt er mit anderen Worten? Du bist schuld. Du bist die schuld. Du hast mir das reinmanövriert. Ich bin hier nur das Opfer. Und was sagt Eva, was Gott nachher noch fragt? Die Schlange. Schlange. Die Schlange ist schuld. Nicht ich. Ich bin nur das Opfer von dieser Schlange. Die sehen sich hier als Opfer und werfen eigentlich Gott direkt vor, dass er die Schuld ist an ihrer Situation, weil er sie in diese Situation hinein manövriert hat. Gott soll die Schuld sein an dieser Misere. Und weder Adam noch Eva stehen her und übernehmen die Verantwortung für die Situation. Sie sagen nicht, ups, sorry, ich habe gegessen, aber ich habe wahrscheinlich ein Seich gemacht. Das machen sie nicht. Sie fliehen in die Opferrolle hinein. Und man kann sich jetzt schon fragen, wie die Weltgeschichte verlaufen wäre, wenn die zwei sich dort anders verhalten hätten. Aber ich glaube, es drückt aus, wie wir Menschen halt ticken, wie schnell dass wir in die Opferrolle hineinfallen und irgendjemanden brauchen, wo wir die Schuld dafür geben können. Ich meine, es gibt viele tragische Situationen. Wenn ich an einer schweren Krankheit leide oder wenn ein geliebter Mensch stirbt, oder denken wir nur an Holocaust. Ich meine, wenn man das sich nur versucht, ansatzweise vorzustellen, was dort passiert ist, Leid, unermessliches Leid. Oder die Flüchtlingskrise, all die Leute, die da über das Mittelmeer in Schlauchboot gekommen sind, das sind Tragödien. Und ich meine, es ist nichts als selbstverständlich, dass man sich in so einer Situation auch als Opfer sieht. Man kann nichts dafür. Man leidet und man klagt Gott an, und gibt ihm eigentlich die Schuld für die Situation. Und das ist okay. Das dürfen wir auch machen. Und das sehen wir gerade oft in den Psalmen, wo David genau das macht. Er sagt, Gott, ich verstehe es nicht. Wieso ist das so? Ich bin in einer dummen Situation. Ich leide. Aber wenn wir in dieser Opferrolle innen bleiben, dann wird sich die Situation nie, für uns nie verändern. Wir bleiben passiv. Wir bleiben handlungsunfähig. Und wir drehen uns um uns selber. Selbst in den schwierigsten und auslegslosesten Situationen nicht in die Opferrolle hineingehen, sondern sich als aktiver Teil von dieser Situation zu sehen. Ich bin überzeugt, das ist das, was Gott uns zugedacht hat. Das ist unsere Rolle, die er uns drin sieht. Und wir kennen die Geschichten wie Dietrich Bonhoeffer oder Corrie ten Boom. Menschen, die wirklich gelitten haben. Menschen, die Opfer waren, die unschuldig gelitten haben, aber sich selber nicht als Opfer gesehen haben. In den schwierigsten Situationen, in den auswegslosesten Situationen. Und wir finden die Leute in der Bibel ganz viel, einfach zwei Beispiele daraus. Ich denke an David. Er hatte Todesangst gehabt. Er musste ums Leben fürchten, weil er seinen eigenen Sohn umbringen wollte. Stell euch das bitte mal vor. Er hockt dort in seinem Loch und weiss, mein Sohn will mir als Lebige. Und im Psalm 63 kann der David in dieser Situation sagen, deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben. Darum will ich dich preisen. Hier in dieser schwierigen Situation. Er übernimmt Verantwortung. Er entscheidet sich, Gott zu preisen in dieser schwierigen Situation. Oder der Paulus. Ich meine, der ist in Kisten gehockt. Und Kisten ist, glaube ich, zu seiner Zeit nicht, der würde auch heute sagen, das Gefängnis ist eine Wellness-Oase. Wir müssen uns mal vorstellen, der hockt irgendwo in einem Loch hin, es ist grusig, dreckig, dunkel. Wahrscheinlich hat er nicht einmal rechts Essen bekommen. Der hat allen Grund, zu sagen, Gott, so haben wir das nicht abgemacht. Ich sollte irgendwo auf einer Kanzel stehen, predigen und das Evangelium verkünden. Und jetzt hocke ich hier in diesem Loch. Das kann doch nicht sein. Wir hören nie so ein Wort von Paulus. Und er schreibt in diesem Loch Briefe an Gemeinden, die wir heute noch in der Bibel lesen, die Ermutigung sind für viele Menschen. Er hat sich nicht als Opfer gesehen in dieser Situation. Und darum will ich mich auch nicht als Opfer sehen. In meinen kleinen, alltäglichen Lebenssituationen. Weil wenn ich das tue, dann habe ich eigentlich resigniert. Ich habe kapituliert und ich gebe auf. Ich will heute Leid und schwierige Situationen nicht verharmlosen. Ganz und gar nicht. Ich weiss, dass viele Menschen schwierige Zeiten durchmachen. Gerade Leute, die da drinnen hocken. Schwierige Zeiten, wo man nicht versteht, wieso. Wo Leid da ist, Verzweiflung da ist. Aber die Frage ist gleich, was willst du in dieser Situation? Und ich ermutige uns alle, nicht zu lange in dieser Opferrolle innen zu bleiben, sondern unsere Verantwortung zu übernehmen für das Leben, das wir drinnen stehen. Spannend ist auch die Geschichte vom Lazarus. Im Johannes 11 steht die Geschichte vom Lazarus. Ich werde sie kurz zusammenfassen. Der Lazarus ist krank, schwer krank. Und Martha und Maria, das sind seine Schwestern, das sind auch Bekannte von Jesus, die kennen Jesus gut. Und sie lassen Jesus holen. Weil sie wissen, Jesus kann kommen und er kann den Lazarus heilen. Und da sind wir wieder ein bisschen im Thema, das ich am Anfang erwähnt habe. Ja, ist es Jesus seine Aufgabe, einfach unsere Sorgen und unsere Probleme aus dem Weg zu räumen. Aber sie haben gleich gewusst, es ist der Einzige, der helfen kann. Und der Jesus kommt, aber nicht sofort. Er lässt sich Zeit. Und wenn er kommt, ist der Lazarus schon tot. Und jetzt geht Martha auf den Jesus zu, wo er kommt, und sagt ihm: Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Mit anderen Worten: Hey, du bist schuld an dieser Situation. Ich bin eigentlich das Opfer. Und du bist schuld. Wenn du wärst gekommen, wäre das nicht passiert. Also sind das die Konsequenzen, weil du das nicht gemacht hast, was wir gemeint haben. Und Maria sagt ein bisschen später das Gleiche gerade noch einmal. Ich meine, wir verstehen das. Das ist doch eine menschliche Reaktion. Und Jesus gibt aber in dieser Situation eine ganz spannende Antwort, wo er eigentlich ihren Vorwurf und ihre Frage auch nicht beantwortet. Er sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Und wer lebt und glaubt, der wird nie mehr sterben. Glaubst du das? Das ist Jesus seine Antwort auf die Vorwürfe. Und ich bin ein bisschen hängen an diesem Vers. Ich meine, das Erste wird leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist das, was wir ein bisschen kennen. Das ist, wenn ich dann sterbe, dann kommt das ewige Leben für die, die mit Jesus unterwegs sind. Oder? Wenn ich dann sterbe, dann kommt das ewige Leben. Das ist noch irgendwo nachvollziehbar. Aber dann bin ich im zweiten Teil geblieben hängen. Und wer da lebt und glaubt, das ist ja auf heute bezogen. Das ist nicht die Zukunft. Wer heute lebt und glaubt. Ja, aber Jesus redet ja hier nicht zu Toten. Er redet ja zu lebenden Leuten, die ihm zulassen. Und er sagt ihnen: Wer lebt und glaubt. Das ist ja nicht logisch. Er könnte ja einfach sagen, wer glaubt. Aber er sagt: Wer lebt und glaubt. Leben ist mehr als nicht tot sein. Leben ist aktiv. Leben ist in Bewegung. Leben ist prägend, schöpfend, übernimmt Verantwortung. Wir haben so den Spruch: Lebst noch? Oder ich habe schon lange kein Lebenszeichen mehr von dir gehört. Da wollen wir ja nicht sagen: Ups, ich habe gemeint, du bist tot. Da wollen wir ja mehr sagen: Hey, was geht in deinem Leben? Bist aktiv, prägst, übernimmst Verantwortung. Was läuft? Hast du eine aktive Rolle? Und das ist eigentlich das Gegenteil von Opfer sein. Ja, wenn ich frage, was ist das Gegenteil von Opfer, dann würde man sagen, der Täter. Täter und Opfer. Aber das ist nicht das, was wir heute suchen. Überall, wo es einen Täter gibt, gibt es ja ein Opfer, und das wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht so leben, dass möglichst viele zu Opfer werden. Aber so, wie wir heute darüber geredet haben, ist eigentlich das Gegenteil von Opfer sein, ist Leben. Leben. In seiner Rolle in Leben prägen, schöpfen, Verantwortung übernehmen. Etwas tun. Und so ist die Frage eigentlich: Lebst du noch? Oder bist du ein Opfer? Aus dieser Opferrolle rauskommen, vom Objekt zum Subjekt werden. Ich glaube, das ist auch ein entscheidendes Element in der Vergebung. Solange ich mich als Opfer von jemandem oder etwas sehe, kann ich wahrscheinlich nie durchdringen zu dieser Vergebung. In der Geschichte von Lazarus hat mich noch etwas sehr berührt. Gott sieht unsere schwierigen Situationen, unser Leiden. Und er ist mit uns in diesen schwierigen Situationen drin. Er macht es nicht klein, er verharmlost es auch nicht. In dem Johannes 11, im Vers 35, steht etwas Eindrückliches. Nachdem eben Jesus an die Situation hineinkommt, der Lazarus gestorben ist, kommt Jesus zu der Familie und er grennt. Er grennt. Und jetzt gibt es ganz viele verschiedene Auslegungen, wieso dass Jesus dort grennt. Eine Theorie ist, er hat gerannt, weil ihm eben die Leute nicht vertraut haben, weil Martha und Maria mit diesen Vorwürfen begegnet sind, warum bist du nicht gekommen? Oder hat er gerannt, weil eben der Lazarus gestorben ist und er ihn auch gerne hatte und er um den Lazarus getrauert hat? Vielleicht überzeugt mich aber beides nicht. Ich habe das Gefühl, Jesus gerannt da, weil die Familie vom Lazarus gerannt. Weil seine Freunde, die Leute, die er liebt, die er gerne hat, traurig waren, weil sie leiden, grennt er mit ihnen. Und er grennt auch mit dir. Und liebe Leute, das ist ein ganz unglaubliches Bild, wenn wir uns das überlegen. Wenn wir hier noch bedenken, dass Jesus hier nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern Gott. Der König der Könige, der Herrscher der Welt, der Schöpfer vom Universum. Der grennt mit dir in deiner Situation, in deiner persönlichen Verzweiflung und Notsituation. Das ist der Stecken, das ist der Stab in diesem finsteren Tal, wo wir im Psalm 23 lesen davon. Aber eins macht Gott nie. Er sagt nie, oh, bist du ein Armer. Das sagt Gott nicht. Sind die gemein zu dir? Sind das alle böse? Nein, das sagt Gott nicht. Er ist an unserer Seite in diesem finsteren Tal. Er rennt mit uns. Aber er will, dass wir in dieser Situation aufstehen, unsere Verantwortung wahrnehmen und weitergehen. Nicht in die Opferrolle hineingehen. Aufstehen, Krone richten und weiterlaufen. Und das gilt eben nicht nur für die grossen Lebenskrisen und schwierigen Situationen, sondern das gilt auch in diesen alltäglichen, schwierigen Situationen, die ich jeden Tag antreffe. Wenn ich im Stau stehe und jetzt spät neu mehr herkomme, dann kann ich futtern und motzen über den Hing, über den Foren, über das Navi und überhaupt, sind alle so böse, warum müssen die auch gleichzeitig unterwegs sein wie ich? Ich bin doch ein armer Kaib. Oder ich kann mich entscheiden, nein, ich nutze die Zeit zum Beten. Eine aktive Beeinflussung von dieser Situation. Oder wenn ich Mühe habe mit dem Lobpreisstil, ja, die Musik. Was bin ich für ein Armer, dass ich hier in dieser Gemeinde sein muss und mir das anhören muss? Und in jeder anderen Gemeinde ist es so viel besser, es ist so viel kühler als hier, wieso ausgerechnet ich? Aber ich kann mich in dem Moment entscheiden, aufzustehen und Gott zu loben. Einfach auf die Art und Weise, wie ich kann. Wir haben immer die Wahl. Immer. Egal wie schlimm deine Situation ist, du kannst dich immer entscheiden zwischen Leben, aktiv sein, beeinflussen oder Opfer sein. Diese Wahl hast du immer. Und ich möchte, dass du zwei Sachen mitnimmst heute Morgen. Zehnte, dass du dich fragst, in welchen Alltagssituationen siehst du dich als Opfer? Und wie kannst du dort deine Rolle ändern, dass du fast auf Einfluss nehmen, aktiv mitprägen, zum Guten beeinflussen? Und das Zweite, dass du nie vergissest, dass der grosse Gott in deiner Situation ganz nah bei dir ist und mit dir rennt. Nimm das mit. Amen.